BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute Andreas Estner. Schön, dass wir Sie durch den Vormittag begleiten dürfen. Ein Vormittag, an dem es um die Sonne geht, auch wenn es heute in weiten Teilen von Bayern eher bedeckt und neblig ist, ist unser Thema heute die Sonnenenergie. Wie kann man daheim die Energie der Sonne nutzen? Was ist sinnvoll? Worauf sollte man aufpassen? Und wie rechnet sich eine Photovoltaikanlage? Das sind Fragen in der heutigen Sendung und unser Gast ist Alexander Bär. Er ist Energieberater bei der Verbraucherzentrale Bayern. Grüß Gott, Herr Bär, schön, dass Sie da sind.
Ja, grüß Gott, hallo. Schön, dass ich wieder da sein darf.
Jetzt im Herbst haben wir in weiten Teilen von Bayern oft Hochnebel oder Nebel. Aber es kann nichts darüber hinwegtäuschen. Bayern ist grundsätzlich ein Sonnenland. Bayern liegt bei den Sonnenstunden gemeinsam mit Baden-Württemberg und dem Saarland an der Spitze in der Bundesrepublik Deutschland mit 1000 bis 1800 bis 1900 Sonnenstunden pro Jahr. Da ist es durchaus sinnvoll, dass man die Sonne nutzt und dass man sie auch direkt nutzt. Alexander Bär von der Verbraucherzentrale Bayern. Nicht jeder kennt sich mit dem Thema aus, wie man die Sonne nutzen kann, privat. Darum fangen wir mal ganz von Grund auf an mit der Frage, welche Möglichkeiten hat man denn als Verbraucher, dass man die Energie der Sonne für sich nutzt?
Ja, also ganz grundsätzlich ist es so, es gibt einmal die Variante der Solarthermieanlage. Hier wird Strahlungsenergie der Sonne in Wärmeenergie umgewandelt. Und diese Wärmeenergie, die kann man dann nutzen in der Heizungsanlage, für die Gebäudebeheizung oder eben für die Brauchwassererwärmung.
Das heißt, da sind auf dem Dach Solarmodule, durch die Wasser zirkuliert.
Genau, also Kollektoren, durch die Wasser zirkuliert, Sohle in der Regel, genau, dass nichts eingefriert. Und das wird erwärmt. Das ist eine ganz einfache Technologie, die auch wartungsarm ist und robust. Und kann eben dann für die bestehende Heizungsanlage entweder nachgerüstet werden oder schon beim Heizungstausch mit berücksichtigt werden, dass diese Art mit in das Konzept der Gebäudebeheizung einfließt.
Das heißt, diese Sohle, die in den Solarmodulen drin ist, auf dem Dach, die nimmt die Energie von der Sonne auf, erwärmt sich und diese Sohle, die fließt dann durch Rohre in den Keller, da ist der Pufferspeicher und macht das Wasser für die Heizung warm zum Beispiel.
Genau, also entweder in Form einer heizungsunterstützenden Solarthermieanlage, dann geht das Ganze in den Pufferspeicher hinein. Und wenn es eben eine Solarthermieanlage nur für die Brauchwassererwärmung ist, also für das Wasser, das Sie fürs Duschen oder fürs Baden verwenden, dann geht diese Wärmeenergie in den Brauchwasserspeicher hinein. Beide Varianten gibt es kommt darauf an, welches Heizungskonzept man eben dementsprechend hat, ob es sinnvoll ist oder nicht.
Genau. Das ist die Solarthermie und dann gibt es auch noch die Photovoltaik. Und mit der Photovoltaik erzeugt man aus den Sonnenstrahlen am Dach drum elektrischen Strom.
Das ist richtig, genau. Und der Unterschied ist eben der, den erzeugten Strom, den kann man sowohl in der Heizungsanlage, aber nicht nur in der Heizungsanlage nutzen, nämlich dann auch für den Hausstrom, für das Elektroauto, und bei der Wärmepumpe oder in Form eines Elektroheizstabs, der in den Puffer integriert ist.
Jetzt gehen wir ein bisschen genauer ins Detail. Wir haben jetzt beide Arten kennengelernt. Jetzt schauen wir auf die Solarthermie, also das Wasser aufheizen lassen von der Sonne. Funktioniert das ganze Jahr über oder hauptsächlich in der warmen Jahreszeit?
Natürlich hauptsächlich in der warmen Jahreszeit, also vor allem im Sommer, in den Sommermonaten, wenn die Solarthermieanlage für die Brauchwassererwärmung eingesetzt wird, ist es zum Beispiel von Vorteil, wenn Sie eine Biomasseheizanlage haben, also eine Pelletsheizung oder einen Scheitholzkessel oder auch einen Ölkessel, dann muss der in den Sommermonaten für die Brauchwassererwärmung gar nicht laufen. Sie können rein mit der Energie der Sonne das Brauchwasser erwärmen und im Übergang hilft sie unterstützen mit natürlich. Kleiner Nachteil, wenn der Speicher mal voll ist, dann schaltet die Anlage natürlich ab und Sie können die weitere Sonneneinstrahlung da nicht mehr nutzen. Und was immer ganz wichtig ist, was ich bei den Verbrauchern vor Ort feststelle, Sie sollten auch darauf achten, dass die Heizungsanlage von den Einschaltzeiten richtig geregelt ist. Denn wenn Sie jetzt eine Ölheizung haben und Sie stellen im Programm ein, ab 5 Uhr in der Früh soll das Brauchwasser erwärmt werden durch die Ölheizung, dann heizt die Ölheizung in der Früh um 5 das Brauchwasser hoch und dann geht die Sonne auf und dann ist aber der Brauchwasserspeicher schon voll. Und Sie können nur das, was Sie dann am Tag verbrauchen, nutzen und die Verluste irgendwo. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Also wenn es geht, irgendwo gucken, dass die Heizung dann nicht gleich in der Früh das Brauchwasser hochheizt, sondern die Sonne das erledigt und dann können sie natürlich richtig einsparen. Also da ist es wichtig, die Einstellungen auch zu überprüfen. Das stelle ich ganz oft fest bei den Verbraucherberatungen.
Mhm. Da habe ich mich jetzt auch gerade selber dabei ertappt.
Okay.
Ja. Also Fehler beim Betrieb kann man vermeiden. Was sind denn bei der Planung und bei der Installation oder hauptsächlich bei der Planung die häufigsten Fehler, die man vermeiden sollte oder kann, wenn man eine Solarthermieanlage plant?
Solarthermieanlage, naja, da kann man gar nicht so viel falsch machen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ist, wie gesagt, eine ganz einfache Technik, wo nur das warme Wasser runtergeschickt wird in den jeweiligen Speicher. Wüsste jetzt gar nicht, wo man da großartig Fehler machen kann. Mhm. Ich meine, wenn es nur für die Brauchwassererwärmung ist, dann reichen natürlich 3-4 Platten so im Ein- und Zweifamilienhausbereich. Da müssen es jetzt nicht mehr sein. Mhm. Weil dann können Sie auch das Potenzial nicht mehr nutzen. Der Speicher ist ja irgendwann voll. Wenn Sie das Ganze heizungsunterstützend installieren, dann können es ruhig ein paar mehr Platten sein. Und ja, bei der Installation muss man gucken, dass oben am Dach die Dämmung der Leitungen ordentlich angebracht wird, dass der Heizungsmonteur, aber das können Sie als Verbraucher ja nicht irgendwo feststellen,
nicht einschätzen,
genau, richtig anschließt, gibt es oftmals auch dementsprechende Fehler. Da gibt es die Möglichkeit, bei der Verbraucherzentrale auch einen Check durchführen zu lassen, wo wir quasi über mehrere Tage messen, wann kommt was von der Solarthermieanlage runter. Also es werden Fühler angebracht am Vor- und Rücklauf der Heizungsanlage, auch bei der Solarthermieanlage. Und dann wird genau ausgewertet, habe ich denn meine Heizungsanlage sinnvoll eingestellt, läuft da irgendwas schief, fehlt unter Umständen auch etwas der Druck in der Anlage, muss die mal wieder gewartet werden. Das Ganze kann man überprüfen lassen durch einen Check bei der Verbraucherzentrale.
Jetzt haben Sie gesagt, die Solarthermie ist eine sehr einfache Technik. Erwartet man da bei der Solarthermie in Zukunft irgendwelche Innovationen oder Verbesserungen oder wird das wahrscheinlich so bleiben, wie es ist?
Naja, also großartige Veränderungen wird es dann immer geben. Das ist eine ausgereifte Technik, die funktioniert aber auch gut und zuverlässig, genau. Anders ist es bei der Photovoltaikanlage, da ist natürlich noch Luft nach oben. Da geht es auch dementsprechend voran aktuell. Sicherlich kleine Nuancen gibt es immer zu verbessern, aber den Ertrag jetzt nochmal weiter hochzuheben, ist bei der Solarthermieanlage eher nicht der Fall.
Energie gewinnen auf dem eigenen Hausdach, direkt von der Sonne, das ist eine schöne Vorstellung und nicht nur eine schöne Vorstellung, sie funktioniert auch sehr gut. Aber manches sollte man doch darüber wissen, bevor man eine Anlage kauft und man sollte eine Anlage gut planen lassen. Eine Grundsatzfrage, Herr Berg, was sind denn heutzutage die Hauptgründe, warum sich Hausbesitzer für eine Photovoltaikanlage entscheiden? Überwiegen jetzt da die finanziellen Motive oder die ökologischen Motive?
Genau, also eigentlich würde ich jetzt mal behaupten, beides. Also rein aus ökologischen Gründen ist es sehr sinnvoll, eine Photovoltaikanlage zu installieren, um einfach den eigenen Anteil an der Energiewende beizutragen und zu gucken, dass man weniger Strom aus den Netzen bezieht, weil die natürlich momentan noch nicht komplett grün sind. Also wir sind schon bei 60% Ökostromanteil und Tendenz steigend, aber aktuell natürlich noch keine 100%. Also rein aus ökologischer Sicht auch sehr sinnvoll, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Aber es sollte sich natürlich auch lohnen. Genau. Ja. Und lohnen tut sich das auf jeden Fall in der Regel. Amortisationszeit so einer Photovoltaikanlage liegt circa bei 11-12 Jahren. Das muss man natürlich dazu sagen. Also man muss erst mal was investieren und kann dann natürlich trotzdem über die Laufzeit davon profitieren.
Jetzt gibt es ja bei der Photovoltaik verschiedene Möglichkeiten, dass man diesen selbst erzeugten Strom verwertet. Viele Jahre war das Einspeisen ins Netz auch ganz lukrativ, glaube ich, aber da hat sich mittlerweile einiges verändert.
Ja genau, also anfangs gab es tatsächlich bis zu 50 Cent die Kilowattstunde an Einspeisevergütung, das war schon sehr, sehr viel. Allerdings waren die Anlagen damals auch sehr, sehr teuer, das ist der Unterschied gewesen, es musste sich ja trotzdem irgendwo lohnen. Und jetzt sind die Anlagen sehr viel günstiger geworden. Die Speicher werden immer günstiger und zusätzlich gibt es ja die Förderung in der Form, dass es keine Mehrwertsteuer mehr auf die Photovoltaikanlage gibt. Also sie zahlen keine 19% Mehrwertsteuer auf die Photovoltaikanlage. Und deshalb lohnt sich die Photovoltaik jetzt viel besser, als es früher noch der Fall war.
Aha.
Genau. Und aktuell gibt es als Einspeisevergütung bei einer Anlage bis 10 kW Peak, alles was sie einspeisen, 7,8 Cent pro Kilowattstunde bei Teileinspeisung. Also das heißt, sie nutzen vorwiegend den Strom erstmal selbst, was super ist, weil sie zahlen in der Regel 28 oder 30 Cent pro Kilowattstunde, wenn sie den Strom einkaufen müssten. Und stattdessen können sie den eigenen Photovoltaikstrom nehmen.
Mhm.
Und für alles Überschüssige bekommen sie dann immer noch 7,8 Cent pro Kilowattstunde.
Mhm.
Bei einer Volleinspeiseanlage, da ist es so, da können sie den Strom nicht selber nutzen. Das wird alles komplett eingespeist. Und da gibt es aktuell bei kleinen Anlagen bis 10 Kilowatt Peak 12,47 Cent pro Kilowattstunde. Lohnt sich dann auch immer noch. Also die Gestehungskosten sind circa bei 10, 11 Cent die Kilowattstunde. Wie gesagt, Gestehungskosten, sie müssen ja investieren und dann kommt wieder was zurück. Und ja, lohnt sich immer noch auch eine Volleinspeiseanlage, aber natürlich ist die beste Anlage immer dann, wenn sie selber den Strom irgendwo nutzen können. Das ist die lukrativste Art der Nutzung.
Mhm. Jetzt ist es oft so, dass man gerade in der Mittagszeit mit einer PV-Anlage im Sommer viel zu viel Strom produziert. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man diesen Strom, es wäre ja praktisch, wenn man den Strom einfach an die Nachbarn verkaufen könnte. Aber sowas geht nicht, gell?
Aktuell leider noch nicht. Ja. Also in der Schweiz gibt es bereits solche Möglichkeiten. Bis zum selben Verteiler kann man tatsächlich den Strom an den Nachbarn verkaufen. In Deutschland ist es leider aus bürokratischen und regulatorischen Gründen aktuell nicht möglich. Es gäbe aber natürlich beim Mehrfamilienhaus Möglichkeiten, den Strom zu teilen. Da gibt es nämlich jetzt ein neues Modell, das gemeinschaftliche Versorgungsmodell. Da ist es aber allerdings auch ja, nur dann möglich, wenn Sie dementsprechende Technik installiert haben, die den Verbrauch messen kann. Und Sie brauchen da immer noch auch einen Messdienstleister, der das dann irgendwo aufteilt. Genau. Aber es ist schon viel besser geworden als das Mieterstrommodell von früher.
Mhm.
Weil beim Mieterstrommodell war es so, da musste die Eigentümergemeinschaft dann ein kompletter Energieanbieter sein und den restlichen Strom auch noch vom Strommarkt einkaufen, der beliefert wurde. Genau.
Eine wichtige Möglichkeit sind natürlich die Stromspeicher. Die laden sich zum Beispiel in der Mittagszeit auf, wenn zu viel Strom da ist, und dann kann man später diesen Strom wieder nutzen. Ein Akku im Keller, welche Möglichkeiten gibt es denn da?
Ja, also die Akkus im Keller werden tatsächlich auch immer lohnenswerter, weil die Preise immer weiter fallen und sind immer sinnvoller. Aber allerdings ist es trotzdem so, dass man sagen muss, die Amortisationszeit einer Anlage verlängert sich aktuell durch den Speicher etwas, weil der Speicher natürlich auch erstmal Geld kostet und man kann natürlich den Sommer nicht mit in den Winter nehmen. In den Sommermonaten ist der Speicher immer sehr voll. Sie können, lohnenswerter ist es natürlich, wenn Sie ein Elektroauto haben und da auch mit den Strom nutzen können oder eine Wärmepumpe, dass da auch ein Teil mit verwendet wird. Aber Sie können jetzt nicht den Sommer in den Winter mitnehmen. Deswegen sollten die Speicher trotzdem nicht allzu groß dimensioniert werden. Also sollte immer sinnvoll kalkuliert werden, je nachdem, wie Ihr aktueller Verbrauch aussieht.
Das heißt, da geht man am besten entweder zur Verbraucherzentrale Bayern, zum Energieberater, oder lässt sich von seinem Heizungsmenschen das ausrechnen.
Genau, also es gibt auch online ein Tool von der Verbraucherzentrale, wo man mal ein bisschen seinen Verbrauch eingeben kann. Und dann sieht man auch, wie viel Autarkiegrad habe ich, wie viel kann ich selbst nutzen, wie lohnt sich denn die Anlage im Grundsatz, genau.
Und ansonsten geht man zum Elektromeister oder zum Installateur, der einen dann auch gut beraten kann.
Ja, genau. Also irgendwer muss es ja installieren, sagen wir es mal so.
Genau.
Vorab natürlich mal beraten lassen.
Ja.
Passt es auch bei meinem Dach? Früher war es ja durchaus so, dass man gesagt hat, immer nur die Südausrichtung macht Sinn, wegen der hohen Einspeisevergütung. Natürlich hat man einen sehr hohen Ertrag auf der Südseite. Mittlerweile ändert sich das Ganze ein bisschen, weil ja das Wichtigste ist, den Strom selbst verbrauchen zu können. Und da ist es auch so, dass Ost-West ausgerichtete Dächer sehr sinnvoll sind, weil man hat da zwar nicht den maximalsten Ertrag über den Tag, kann aber durchaus mehr Strom, der produziert wird, selbst nutzen. Also die Kurve geht nicht so steil nach oben, was den Ertrag betrifft. Sie ist ein bisschen flacher, aber dafür geht es weiter in den Abend hinein und auch am Morgen hat man dementsprechend eher noch vielleicht schon ein bisschen mehr Ertrag. Also das mal vorher angucken lassen, macht Sinn, welche Flächen machen Sinn und wie groß sollte denn der Speicher ausgelegt werden.
Genau. Jetzt gibt es auch Leute, die sich mittlerweile auf die Nordseite PV-Module legen.
Ja.
Da kann man auch noch was raushören.
Grundsätzlich ja, dann sollte aber die Dachneigung nicht allzu stark sein. Also sie haben halt weniger Ertrag, genau. Und bis zu einer Dachneigung von 10, 15 Grad ist es durchaus sinnvoll, auch auf einer Nordseite Photovoltaikplatten zu verlegen. Wenn sie jetzt aber eine Dachneigung von 40, 45 Grad haben, dann haben sie natürlich sehr hohe Ertragseinbußen und dann macht es das Ganze nicht mehr so sinnvoll.
Das heißt, man muss sich immer die Situation vor Ort anschauen und den Verbrauch und dann kann man erst darüber reden, was sinnvoll ist.
Genau, also die Anlage sollte ja trotzdem irgendwo vernünftig geplant werden, ja. und wirtschaftlich sinnvoll sein. Natürlich, wie gesagt, den ökologischen Mehrwert, den haben sie immer, das ist klar. Aber ist trotzdem auch wieder eine ganz individuelle Sache.
Wir haben vorher über Stromspeicher gesprochen und da sind immer wieder mal Meldungen gekommen, teilweise auch reißerische Meldungen darüber, dass Stromspeicher brennen können. Wie häufig ist es, dass sowas passiert? Oder?
Ich kenne diese Medienmeldungen. Tatsächlich ist mir noch kein einziger Fall bekannt, wo das wirklich stattgefunden hat. Und auch wenn man mal bei den Versicherern anfragt, ist mir jetzt kein Fall bekannt, wo das wirklich mal passiert wäre. Also die sind sehr sicher, da gibt es also wirklich überhaupt keine Probleme. Es gibt ein paar Dinge zu beachten. Allerdings gibt es ja eine Installationsfirma, die die Sicherheit gewährleisten muss und die dementsprechend dann Vorgaben einhält und dann kann da nichts schief gehen. Also mir ist kein einziger Fall bekannt, wo so ein Akku im Keller schon mal gebrannt hätte.
Solaranlage auf dem eigenen Dach, ja oder nein? Das sind halt unsere Fragen an den Energieberater von der Verbraucherzentrale Bayern. Herr Bär, manche Menschen kaufen sich eine PV-Anlage aus Umweltschutz- oder Klimaschutzgedanken heraus, weil es einfach auch ein gutes Gefühl ist, wenn man seinen eigenen Strom produziert und weiß, wo er herkommt. Andere wollen aber auch, und das ist auch verständlich, dass sich das Ganze irgendwie finanziell einmal auszahlt. Die Einspeisevergütung haben wir schon kurz angesprochen, die ist nicht besonders hoch aktuell. Und sie ändert sich auch.
Genau. Da ist es nochmal wichtig zu sagen, ab dem Zeitpunkt, an dem die Anlage ans Netz geht, haben sie 20 Jahre diese Einspeisevergütung fest. Die ändert sich, also die Vergütungssätze, die sinken halbjährlich um 1%. Genau, degressiv ist es so. Und wenn Sie jetzt eine neue Anlage installieren, dann ist es verpflichtend, auch einen Smart Meter mit zu installieren. Wenn Sie das nicht tun, ist es alternativ so, dass die Einspeisevergütung oder die Einspeiseleistung auf 60% der Anlagenleistung gekappt wird.
Was ist ein Smart Meter?
Ein Smart Meter ist sozusagen ein Funkmodul, das viertelstündlich den vermisst, wie viel verbraucht wird, wie viel ins Netz geht. Und ein Smart Meter ermöglicht zum Beispiel auch die dynamische Stromtarife. Man kann ganz genau feststellen, wo sind die Energieströme dementsprechend. Genau. Und nach dem Solarspitzengesetz ist es eben so, dass dieser mit da sein muss. Und bei negativen Börsenstrompreisen ist es auch so, dass sie keine Einspeisevergütung mehr bekommen. Also statt diesen 7,86 gar nichts mehr. Die Zeit, in der sie diese Einspeisevergütung nicht bekommen, die wird aber dafür an die 20 Jahre wieder angehängt, zur Hälfte. Genau, also das macht dann vielleicht Sinn, zu gucken, wenn gerade ein negativer Börsenstrompreis da ist, dass man dann trotzdem vielleicht den Strom, der produziert wird, anderweitig nutzen kann. Dass man dann trotzdem die Verlängerung bekommt über die 20 Jahre und den Strom irgendwo anderweitig eingesetzt hat. Mhm. Also kann durchaus trotzdem auch eine lukrative Sache sein, sage ich mal. Genau.
Jetzt gibt es manche Hausbesitzer in Bayern, zum Beispiel Landwirte, die sehr große Dachflächen haben und sehr viel mehr Sonnenstrom erzeugen, als sie selber verbrauchen können. Kann man jetzt zum Beispiel sagen, man macht zwei Anlagen als Landwirt, man macht eine für den Eigenverbrauch und eine andere, wo man nur einspeist?
Also grundsätzlich ist das auf jeden Fall möglich. Mhm. Dann braucht man halt auch aber zwei Wechselrichter. Mhm. Also es ist teurer von der Anlagentechnik, genau. Und eben dann auch zwei, die Stromzähler dementsprechend. Also möglich ist es auf jeden Fall, zwei verschiedene Anlagen zu betreiben. Bis 100 Kilowatt Peak ist es auch so, dass sie diese feste Einspeisevergütung bekommen. Wenn ein Landwirt aber eine größere Anlage hat, dann muss der die auch selbst vermarkten. Also dann gibt es diese EEG-Förderung, die Einspeisevergütung sowieso nicht. Genau.
Speichertechnik wird immer wichtiger. Welche Stromspeicher gibt es denn im Moment? Lithium-Ionen-Speicher sind so, glaube ich, momentan das Gängige, oder? Fürs Haus.
Genau, das sind die gängigen und auch die sich auf dem Markt durchgesetzt haben. Es gab mal eine Zeit lang so Ökostromspeicher, Salzwasserbatterien und dergleichen, können aber nicht so eine hohe Energiedichte speichern und auch nicht so schnell entladen und deswegen sind die vom Markt irgendwo ein bisschen verschwunden. Vielleicht werden sie ja noch weiterentwickelt und kommen wieder zurück, aber aktuell ist da soweit nichts im Sicht. Aber die Lithium-Ionen-Akkus, die werden natürlich immer günstiger. Also das ist auf jeden Fall festzustellen und werden auch immer lohnenswerter. Also geht aber trotzdem in die Richtung. Also da haben sie jetzt gar nicht so die große Wahlmöglichkeit zwischen den einzelnen Technologien. Es bleibt weiterhin der Lithium-Ionen-Akku aktuell das Maß der Dinge.
Genau. Die waren ja vor ein paar Jahren noch relativ teuer, auch in der Zeit, in der die Nachfrage so groß war. Wie stark gehen die jetzt nach unten? Kann man das ungefähr sagen?
Naja, kann man jetzt schon schlecht beziffern, aber es ist schon so, dass die teilweise, ja, würde man sagen, 20-30% runtergegangen sind. Das ist schon einiges gewesen und wie gesagt, also lohnt sich immer mehr und gerade mit den Dingen, die in Zukunft noch kommen, also einmal wenn sie negative Börsenstrompreise haben oder wenn sie einen dynamischen Stromtarif haben, werden die Akkuspeicher immer attraktiver und sinnvoller. Man muss aber auch dazu sagen, nach 10, 15 Jahren sind die auch oftmals dann schon verbraucht, die Akkuspeicher. Viele haben sich jetzt erst einen zugelegt, da gibt es noch keine so großen Erfahrungswerte. Mhm. Aber so circa 10 bis 15 Jahre halten die Speicher. Und was halt in den Berechnungen der Elektrobetriebe immer nicht mit einspielt, ist, dass es natürlich Verluste gibt, was den Speicher betrifft. Also bei den Be- und Entladevorgängen gibt es ja auch einen Verlust dementsprechend vom Strom. Gibt es verschiedene Stromspeicher, einmal ein Gleichstromakku und ein Wechselstromakku, also sind verschiedene Modelle. Und man muss den natürlich dann wieder ersetzen. Also die halten nicht so lange wie eine Photovoltaikanlage. Das gehört zur Wahrheit natürlich auch mit dazu. Also da
lassen die diese Speicher mit der Zeit auch in der Leistung nach oder in der Speicherkapazität?
Ja, genau. Also wie gesagt, nach 10 Jahren dann schon merklich. Davor sollte es nicht so stark sein. Ich meine, so 10% Verlust. Man kennt es vom Handy-Akku. Genau. Ist ja eine ähnliche Technologie. Ist es schon so, aber merklich dann nach 10 Jahren geht es natürlich bergab. Das ist so, genau.
Gibt es Akkus fürs Haus, die aus verschiedenen, aus verschiedenen Bausteinen bestehen, dass man sagt, man nimmt die Zellen dann raus und kauft nur die Zellen und nicht den ganzen Speicher neu?
Naja, also es gibt modular aufgebaute Speicher natürlich, also die auch erweiterbar sind. Mhm. Das geht schon. Genau, und beispielsweise ist es ja so, man kann erstmal einen kleineren Akku installieren und sagen, wenn ich später mehr Bedarf habe,
kann ich erweitern.
dann kann ich das noch erweitern, wenn ich mir ein Elektroauto noch kaufe und eine Wärmepumpe vielleicht installiere, dass ich das noch besser nutzen kann, dann stocke ich noch auf und sicherlich können die auch ersetzt werden, aber ist ja trotzdem eine Investition, also wird schon ein Geld kosten dementsprechend, ja. Und einzelne Zellen können das nicht rausnehmen, also nur Module und die müssen halt dann dementsprechend ausgetauscht werden.
Kann ein Stromspeicher so konfiguriert werden oder die Anlage, dass sie auch als Notstrom im Notstrombetrieb funktioniert? Das heißt, dass wenn der Strom ausfällt, dass man dann trotzdem noch einen Strom hat aus dem eigenen Akku. Also Insellösung, glaube ich, heißt das.
Genau, also das ist auf jeden Fall möglich. Und das muss aber mit dem Elektrobetrieb vorher besprochen werden, weil das nicht automatisch der Fall ist. Also wenn Sie das möchten mit der Insellösung, dann müssen Sie das sagen, weil das natürlich auch dementsprechend mehr Kosten verursacht. Also die Technik ist ein bisschen anders. Und das sollte dann, wenn Sie das Angebot einholen, sollten Sie mit besprechen. Sie möchten eine Insellösung und er soll das bitte im Angebot mit aufnehmen, soweit.
Das ist Habe die Ehre heute zum Thema Sonnenenergie auf dem eigenen Hausdach und wie man sie nutzen kann. Ja, jetzt im Herbst und im Winter, da scheint nicht immer überall in Bayern die Sonne, ist ja ganz normal. Aber selbst an trüben Tagen, wenn Hochnebel ist oder wenn der Himmel bewölkt ist, dann machen die PV-Anlagen trotzdem Strom. Auch wenn es nicht so viel ist, als wie bei direktem Sonnenschein, oder?
Ja, also auch diffuses Licht erzeugt dann eine Stromproduktion, aber ist natürlich bei weitem nicht so wie bei direkter Sonneneinstrahlung, das ist klar.
Ja. Genau. Die PV-Module, also diese Solarplatten, die auf den Dächern drauf sind, die haben sich in den vergangenen 10, 15 Jahren auch deutlich verbessert vom Wirkungsgrad her, oder?
Genau, also allein an den Modulleistungen ist das erkennbar, also ja. Wo früher eine PV-Platte, ein Modul, circa 1,9 Quadratmeter, 200 Watt Peak an Leistung produzieren konnte, sind wir jetzt bei 400, 440 Watt im Standardmodul, hat sich also mehr als verdoppelt soweit und da tut sich auch aktuell noch viel, also auf der letzten Solarmesse war es eben so, dass eine Technik vorgestellt wurde, die nochmal bis zu 35-40% an Wirkungsgrad insgesamt, was die Sonneneinstrahlung betrifft, möglich ist. Und da sind wir noch nicht am Ende. Also da tut sich noch viel. Wenn das kommt, ist die Photovoltaikanlage, was den Wirkungsgrad betrifft, auf demselben Stand oder sogar ein bisschen besser als die Solarthermieanlage. Und dann muss man natürlich sich überlegen, macht die Solarthermieanlage dann überhaupt noch so weit Sinn? Ich meine, es ist eine einfachere Technik, das ist klar. Hat aber bisher immer den Vorteil gehabt, einen höheren Wirkungsgrad einfach zu erzielen. Und wenn die Photovoltaikanlage da gleichzieht, dann nehme ich wahrscheinlich lieber, gut, kostet auch mehr, aber den Strom kann ich halt irgendwo flexibler nutzen, auch für die Heizungsanlage.
Und genau. Der große Vorteil ist auch, dass die Solarthermie, also warmes Wasser erzeugen auf dem Dach, funktioniert ja in der kalten Jahreszeit jetzt nicht so wirklich gut.
Genau.
Und die PV-Anlage, die läuft ja im Winter, wenn die Sonne scheint, auch.
Genau. Also wie gesagt, der Ertrag ist zwar nicht so hoch, aber ja. Ist dennoch was da und das ist auf jeden Fall auch nutzbar, kann nutzbar gemacht werden.
Spielt denn die Wärme eine Rolle bei der PV-Anlage oder ist es rein das UV-Licht?
Für die Stromgewinnung meinst du
jetzt? Ja, für die Stromgewinnung, genau.
Das ist eigentlich reines Licht, also die Wärme an sich, die spielt da keine Rolle.
Das heißt, genau. wenn im Winter die Sonnenstrahlen im gleichen Winkel auftreffen würden,
ja.
Im Winter ist die Sonne flacher, aber wenn sie im gleichen Winkel auftreffen würden, würden sie den gleichen Strom erzeugen wie im Sommer.
Ja, also grundsätzlich ist es sogar so, wenn die belüftet sind oder es ein bisschen kälter ist, dann haben die weniger Widerstände zu überwinden und dementsprechend ist es trotzdem vom Vorteil. Also eine Indach-PV-Anlage zum Beispiel, die im Dach integriert ist, die hat tendenziell weniger Ertrag und kann weniger Strom produzieren als eine Aufdachanlage, die dementsprechend hinterlüftet ist oder eine aufgeständerte Anlage. Also das spielt natürlich schon eine Rolle. In welchen Prozentzahlen, da wird es jetzt nicht so massiv auseinanderdriften, aber es spielt natürlich schon eine Rolle.
Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie man den Strom aus der PV-Anlage für die Heizung nutzen kann. Wie geht das? Also das berühmte Heizschwert im Pufferspeicher fällt mir.
Genau. Also einmal geht es mit einem Heizschwert im Pufferspeicher oder auch im Brauchwasserspeicher. Ist ja beides möglich im Endeffekt. Da sollte man natürlich darauf achten, dass man ein Energiemanagementsystem dann verwendet. Ich hatte das schon mal bei einem Verbraucher, der hat ein Heizschwert eingebaut bekommen und hat nur an und aus, hat sich dann gewundert, warum er so eine hohe Stromrechnung hatte, weil der Heizstab nicht nur dann losgelegt hat, wenn die Photovoltaikanlage Strom produziert hat, sondern auch dauerhaft. Also auch das ist schon passiert, genau, sollte hier auf jeden Fall berücksichtigt werden. Oder was natürlich einfacher ist, man stellt eine Zeitschaltuhr, nur wenn's hell ist, läuft der oder ja. auch nicht. Mhm. Aber kann halt auch mal in so Tagen wie jetzt sein, dass man dann hohe Stromrechnung hat.
Ja.
Die andere Möglichkeit ist es, eben den Strom in der Wärmepumpe zu nutzen. Also einmal in der Heizungswärmepumpe oder es gibt auch kleinere Brauchwasserwärmepumpen. Die können durchaus auch in einem Pufferspeicher integriert werden und dementsprechend im oberen Bereich beim Schichtladespeicher das Wasser erwärmen und dann kann das auch dementsprechend nutzbar gemacht werden.
Das heißt, so eine kleine Wärmepumpe, die steht dann zum Beispiel im Heizungsraum oder im Heizungskeller und beliefert den Pufferspeicher.
Genau, also das ist eine Brauchwasserwärmepumpe, die ist im Heizungskeller, saugt von da auch die Luft an. Natürlich sollte dann auch irgendwo eine Belüftung vom Freien da sein, dass auch die warme Luft wieder nachkommt. Ja. Weil wenn man den in einem geschlossenen Raum im Keller aufstellt, dann wird es halt irgendwann sehr, sehr kalt und dann ist der Wirkungsgrad sehr, sehr schlecht. Ja. Und das bringt natürlich auch nichts.
Ja. Was kostet so eine kleine Wärmepumpe?
Also so eine kleine Brauchwasserwärmepumpe, die liegt circa bei 2.500-3.000 Euro. Also ist jetzt keine Rieseninvestition.
Ja.
Und die macht halt aus einer Kilowattstunde PV-Strom dann zumindest 3 Kilowattstunden Wärmeenergie wieder im Normalfall und kann das Ganze natürlich sehr lukrativ dann wieder machen.
Mhm. Viele, viele Fakten rund um PV-Anlagen, Solarthermieanlagen. Jetzt spüren wir Musik, weil jetzt raucht uns schon langsam der Kopf von den vielen interessanten Dingen, die Sie uns erzählen. Alexander Bär von der Verbraucherzentrale Bayern. Ein hochinteressantes Gespräch. In der kommenden Stunde reden wir auch dann unter anderem über dynamische Stromtarife, auch darüber, wie man Autobatterien nutzen kann, auch für den Strom wieder im eigenen Haus. Da ist viel in Bewegung, die Entwicklung läuft rasant und da werden wir in der kommenden Stunde auch noch viel erfahren von Ihnen.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserem Vormittagsratsch, der sich heute um die Energie dreht. Wie kann ich Strom aus der PV-Anlage fürs eigene Auto nutzen? Was ist eigentlich bidirektionales Laden? Für wen lohnt sich ein Balkonkraftwerk und was sind dynamische Stromtarife? Viele Fragen wollen wir in dieser Stunde beantworten mit Alexander Bär von der Verbraucherzentrale Bayern. Ich freue mich, dass Sie für uns Zeit haben. Der Strom vom eigenen Hausdach mit einer PV-Anlage. Das ist unser Thema gerade mit Alexander Bär von der Verbraucherzentrale Bayern. Und ganz interessant ist natürlich für viele, diesen Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage vom Dach für ein E-Auto zu nutzen. Es werden immer mehr, die sowas machen.
Genau, das ist richtig und auch sehr sinnvoll, weil sie günstiger kaum fahren könnten, wenn sie den eigenen Strom vom Dach nutzen für ihr Elektroauto. Und das ist auch ganz simpel. Also sie brauchen da jetzt keine großartige Technik. In der Regel haben sie eine Wallbox für das Elektroauto.
Wollen wir den Begriff mal erklären? Wallbox, also eine Wall, Englisch, ist eine Wand.
Genau, also eine Box an der Wand mit einem Stecker dran, den sie ins Auto hineinstecken sozusagen. Und wenn dann von der Photovoltaikanlage der Strom kommt, dann lädt der natürlich direkt ins Auto hinein. Und da brauchen sie jetzt keine großartige sonstige Technik dazu, sondern das kann eigentlich direkt dann so genutzt werden. Genau. Es gibt dann auch ein Energiemanagementsystem, wo man sagt, es wird nur geladen, wenn gerade von der Photovoltaikanlage der Strom kommt. Aber in der Regel stecken sie an und wollen ja dann wieder fahren können und einen vollen Tank haben. Mhm. Deswegen macht es dann wahrscheinlich am ehesten Sinn, entweder anzustecken, wenn gerade eben die Sonne scheint, wenn das möglich ist, wenn sie Homeoffice machen. ist natürlich sinnvoll. Oder wenn sie natürlich am Tag in der Arbeit sind und dann erst nach Hause kommen, dass sie dann trotzdem mit einem Stromspeicher im Haus arbeiten und dann ihr Auto vollladen.
Dass man aus dem Stromspeicher dann das Auto auflädt.
Genau, also voll bekommen sie es nicht, weil in der Regel haben sie ja im Auto einen 40 kW Aufwärtsspeicher drin und im Haus haben sie vielleicht einen 10 kW Speicher drin. Ja. Also das reicht dann nicht, um den voll zu laden irgendwo. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Teil, den sie dann nicht bezahlen müssen und auch ökologisch wertvoll und sie sollten das dann trotzdem nutzen natürlich.
In den Fahrzeugen sind große Stromspeicher, eigentlich wäre es ja auch gut und das geht ja auch schon teilweise, dass man den Strom aus der Autobatterie dann fürs Haus nutzt, wenn zu viel da ist.
Genau.
Also oder im Haus, was gebraucht wird und der Akku im Haus vielleicht leer ist.
Genau. Also grundsätzlich ist es in Deutschland nicht verboten. Also bidirektionales Laden gibt es keine Gesetze, die dagegen sprechen. Was aktuell schon möglich ist, ist Vehicle to House, also dass der Strom aus der Autobatterie im Haus verwendet werden kann. Genau. Da gibt es natürlich Vorgaben von den Herstellern. Man muss die Technik der Hersteller auch verwenden. Ich darf jetzt keine Hersteller nennen, weil ich auf dem Verbraucherschutz bin, sage ich mal. Aber es gibt dann direkte Vorgaben vom Hersteller. Und was man auch wissen muss, es sind ja mehr Lade- und Entladevorgänge für den Speicher. Und das kann natürlich auch auf die Gewährleistung gehen, was den Batteriespeicher im Auto betrifft. Vehicle to Grid, also dass man wirklich den Strom aus der Autobatterie wieder auch ins Netz einspeisen kann, das ist aktuell noch nicht möglich. Gibt es aber einen Entwurf von der Bundesnetzagentur, dass das zukünftig auch möglich sein wird. Und da ist sehr viel im Fluss aktuell.
Wenn man jetzt ein durchschnittliches Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus nimmt in Bayern, so eine durchschnittliche Dachgröße, kann man da mit der PV-Anlage tatsächlich das Haus versorgen und auch noch ein Auto betreiben?
Naja, 100% Autarkie ist ein bisschen eine Utopie, also das wird wahrscheinlich nicht ganz so funktionieren. Also mit einem gut ausgelegten Stromspeicher kann man durchaus 80% Autarkiegrad erreichen, würde ich jetzt mal behaupten. Ein bisschen was muss man immer noch einkaufen. Das geht einfach nicht, weil man eben einfach den Sommer nicht mit in den Winter nehmen kann und der Akkuspeicher dann vielleicht auch im Winter nicht auch komplett befüllt werden kann. Also komplett autark wird man eigentlich nicht werden. Also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
Aber man könnte das Haus versorgen und zum Beispiel ein Auto betreiben und nach einer gewissen Zeit wird sich das Ganze sogar finanziell amortisieren.
Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, eine Photovoltaikanlage hat eine Amortisationszeit von circa 11-12 Jahren. Je nachdem, wie groß man Speicher dann wählt, wenn man Speicher mithaben möchte, um einen höheren Autarkiegrad zu erreichen, ist man halt dann bei 14 Jahren sowas. Aber wenn man das einigermaßen vernünftig plant und auslegt, wie gesagt, haben sie zwischen 11 und 14 Jahre Amortisationszeit und danach haben sie einen Gewinn. Die Photovoltaikanlage selber, die läuft auch länger als 20 Jahre. Also wir haben viele Ü20-Anlagen mittlerweile, die immer noch kaum an Leistung verloren haben, also nicht nennenswert, und weiterlaufen. Und da macht es natürlich Sinn, die sind abbezahlt, komplett. Jede erzeugte Kilowattstunde aus diesen Anlagen ist komplett frei und gratis, sollte genutzt werden. Man muss halt umrüsten dann, wenn es eine volle Einspeiseanlage war, dass man den selbst nutzen kann. Und auch da bekommt man aktuell nicht mehr so viel Einspeisevergütung, aber zumindest je nach Marktlage 3-4 Cent die Kilowattstunde überschüssigen Strom, der eingespeist wird. Da macht es aber eher noch Sinn, den Strom dann selbst zu nutzen. Also da sollte man auf Eigenverbrauch umstellen und gucken, wo kann ich den Strom hinbringen.
Die Photovoltaik ist heute unser Thema, der Solarstrom vom eigenen Dach. Aber eigentlich muss man dafür nicht unbedingt ein eigenes Dach haben. Es gibt nämlich auch die sogenannten Balkonkraftwerke und die sind sehr beliebt, Herr Bär, oder? Was machen Sie für Ihre Erfahrungen?
Genau, also wird immer mehr und das Schöne ist ja, das ist was wenig Geld kostet, absolut Sinn macht und jeder kann Anteil an der Energiewende haben. Also jeder Mieter, jeder Eigentümer, auch wenn sie nur eine Mietwohnung haben und es ist irgendwo ein Balkon da, wo sie das anbringen können, ist einfach zu installieren. Kostengünstig und amortisiert sich in der Regel zwischen 5 und 7 Jahre. Da ist es wieder drin und eine sehr tolle Sache.
Weil Sie gerade gesagt haben, es ist einfach zu installieren. Wie macht man das? Braucht man einen Installateur oder kann man das selber?
Genau. Also ich glaube, das Komplizierteste an sich ist die Anbringung am Balkon, dass das nicht runterfällt. Da muss man vielleicht einmal gucken. Gibt es aber auch immer wieder überall Vereine, die einem da helfen, das anzubringen. Aber ansonsten reicht eine Schuko-Steckdose auf dem Balkon aus in der Regel, wenn es nicht ein ganz altes Gebäude ist.
Also ganz eine normale Standardsteckdose, die man halt so.
Genau, Schutzkontakt-Steckdose, also ganz normale. Mhm. Sie brauchen da keine spezielle PV-Steckdose in der Regel. Es gibt da auch welche, die nennen sich WLAN-Steckdosen. Aber in der Regel reicht diese Schuko-Steckdose aus. Sie müssen es einfach nur reinstecken und schon produzieren Sie Ihren eigenen Strom.
Das heißt, da wo eigentlich der Strom rauskommt aus der Steckdose, da geht dann der Strom rein.
Genau.
Und wenn man jetzt so einen alten Zähler hat, so einen im Zählerkasten drin, der, wenn man jetzt keinen Strom verbraucht, dreht sich der dann rückwärts.
Genau. Also das ist das Tolle jetzt an dem neuen Solarpaket 1, das in Kraft getreten ist. Sie müssen nicht mehr warten. Also früher war es so, Sie müssen diese Anlage ja durchaus anmelden beim Marktdatenstammregister.
Also ein Balkonkraftwerk auch.
Auch, ja, aber ist ganz vereinfacht worden. Sie müssen es auch nicht mehr beim Netzbetreiber anmelden. Und früher musste man dann warten, bis der Zähler ausgetauscht wurde gegen einen digitalen. Jetzt müssen Sie nicht mehr warten, auch wenn Sie einen alten Ferraris-Zähler, heißt es, diese schwarzen Kästen mit der Drehscheibe haben, dürfen Sie die Balkonanlage in Betrieb nehmen. Und wenn niemand kommt, dann dreht sich die Scheibe einfach rückwärts und Sie profitieren auch von dem überschüssigen Strom. Weil normalerweise bekommen Sie ja von dem eingespeisten Strom dann keine Einspeisevergütung bei einem Balkonkraftwerk. Fällt aber auch nicht viel an. Das meiste davon verbrauchen Sie direkt in Ihrer Wohnung.
Das heißt, ein Balkonkraftwerk macht man eigentlich vorrangig oder eigentlich nur für den Eigenverbrauch?
Genau. Ja. Also jeder hat so eine Grundbelastung im Gebäude oder in der Wohnung. Kühlschrank, eventuell Gefriertruhe, die Haustechnik, Router und so weiter. Ja. Und das kann die Balkon-PV-Anlage gut abdecken, wenn es sonnig ist. Also überwiegend nutzen sie diesen Strom selber. Minimal kann es schon sein im Sommer, im August, dass da einige Kilowattstunden dann ins Netz geschweißt werden. Da bekommen sie natürlich nichts, aber dafür ist es halt einfach in der Installation und auch einfach in der Anmeldung und kostengünstig. Sie brauchen da sicherlich keinen Elektromeister, der das für sie irgendwo abnimmt oder installiert.
Worauf sollte man denn achten, wenn man sich so ein Balkonkraftwerk kauft?
Ja, also aktuell gibt es keine Norm zu den Balkonkraftwerken, was die Sicherheit betrifft. Also es gibt ja sehr viele Billiganbieter mittlerweile auch, Baumärkte und sonstiges. Und da sollte man trotzdem auf gewisse Sicherheitsstandards achten. Und da gibt es die Deutsche Gesellschaft für Solartechnik, DGS. Die prüfen die Sicherheit dieser Anlagen und haben da eine Liste. Das ist ganz gut, wenn man sich da vorher informiert, ob die Anlage, die man kaufen möchte, gelistet ist. Und wenn mal die Norm erarbeitet ist, die ist aktuell liegt da ein Entwurf vor, die auch Sicherheitsstandards vorgibt, dann kann man später mal drauf gucken, ob die Anlage der Norm entspricht. Genau, also das kommt noch.
Kommt. Ja, es ist sehr viel im Umbruch in diesem Sektor. Also es gibt viele Neuerungen, zum einen technisch, zum anderen aber auch vom Gesetzgeber her. Also da wird sich noch viel tun. Lohnt sich für so ein Balkonkraftwerk dann ein Speicher?
In der Regel lohnt sich da ein Speicher nicht, weil sie ja überwiegend den Strom direkt selbst verbrauchen. Es gibt Anbieter, die werden auch immer günstiger. Aber meist lohnt sich das aus Gründen eben nicht, weil sie den kompletten Strom selbst verbrauchen. Es gibt, sie dürfen zwar bis zu 2000 Watt Peak installieren, oftmals ist es aber beim Balkon auch begrenzt, dass sie bloß 2 Platten draufkriegen. Da können sie jetzt gar keine Riesenanlage installieren. Und beim Wechselrichter ist die Leistung auf 800 Watt begrenzt. Also mehr Leistung können sie sowieso nicht nutzen. Deshalb macht ein Speicher oftmals beim Balkonkraftwerk keinen Sinn. Das Problem zusätzlich ist noch, die Speicher, die sollten ja am besten innen aufgestellt werden. Aber der muss ja angesteckt werden, also die Photovoltaikanlage muss draufgesteckt werden und dann in den Schuko, die Schuko-Steckdose dementsprechend eingesteckt werden. Das heißt aber dann als Schlussfolgerung, der muss ja außen irgendwo aufgestellt werden und die meisten Hersteller raten da eher noch davon ab, dass der dann im Winter draußen steht im Endeffekt. Mhm. Also das geht dann auch aus meiner Sicht nur, wenn sie selbst ein Haus haben und dann wieder im Keller irgendwo die Leitung durchlegen und da den Speicher reinstellen. Also ist auch da irgendwo suboptimal.
Ja, genau. Strom selber erzeugen am Balkon zum Beispiel oder auf dem eigenen Dach mit einer PV-Anlage und vielleicht auch noch mit einem Stromspeicher im eigenen Keller, das ist heute unser Thema. Und dazu gehören jetzt auch die dynamischen Stromtarife. Hat man öfter schon gehört oder in der Zeitung gelesen, aber nicht jeder weiß, was das ist. Was ist das? Dynamische Stromtarife. Was ist damit gemeint?
Genau, also zunächst einmal der normale Stromtarif, da haben Sie ja einmal einen Grundpreis monatlich und einen Arbeitspreis und dieser Arbeitspreis, der ist quasi ein Preismittel übers Jahr gesehen, genau, also circa bei 30 Cent aktuell und da wird quasi geklettert, dass der Strompreis mal ganz weit oben ist, mal im Keller oder im negativen Bereich dementsprechend. Und der dynamische Stromtarif, also die Netzentgelte zahlen Sie schon auch immer, aber je nachdem, wie gerade der Börsenstrompreis sich bewegt, so bewegt sich dann der Arbeitspreis eben mit. Also das ist dann wirklich viertelstündlich aktuell, wird das angepasst. Und je nachdem, wenn gerade viel Windstrom oder viel Sonnenstrom im Netz ist, denn die Erneuerbaren, die sind einfach die günstigste Art der Energie, die günstigste Energieform, kann es natürlich sein, dass mal negativer Börsenstrompreis ist, also quasi der Strom auf der Börse gar nichts kostet. Wie gesagt, die Netzentgelte müssen Sie trotzdem bezahlen, dass der Strom zu Ihnen kommt.
Ja.
Aber dann kann es halt sein, dass Sie 15, 16 Cent für die Kilowattstunde zahlen, was relativ gering ist. Genau, andersherum ist es aber so, wenn der Börsenstrompreis mal hoch ist, der kann auch mal bei 70, 80 Cent liegen, da müssen Sie aufpassen, weil dann können es halt teuer werden dementsprechend. Mhm. Also da sollten Sie entweder ein Energiemanagementsystem haben, das eben dann auch mit guckt, wie sind die Preise gerade. Oder Sie müssen sich darum kümmern, wenn es gerade billig ist und gucken.
Wo kann man das lesen, wie viel der Strom gerade kostet?
Da gibt es tatsächlich von Fraunhofer Institut eine App und da kann man wirklich reinschauen, wie ist gerade aktuell der Börsenstrompreis und wie viele Anteile erneuerbare Energien ist da gerade vorhanden. Das ist so eine Landkarte, da kann man ganz Europa teilweise sehen, auch Teile von Amerika und China ist ganz interessant, also da mal reinzugucken und da können Sie natürlich mal reinschauen. Aber wie gesagt, es ist natürlich sehr mühselig, wenn Sie das selbst machen müssen. Deswegen wäre es natürlich sinnvoll, das mit einem Energiemanagementsystem zu machen und mit einer App, die das dann automatisch irgendwo steuert. Wird sehr, sehr anstrengend.
Hat aber nur einen Sinn, wenn man einen eigenen Stromspeicher hat, oder hat das für jeden Sinn?
Nee, also Stromspeicher ist nicht unbedingt erforderlich. Also Sie brauchen halt einen Smart Meter sozusagen, genau, der eben viertelstündlich den Verbrauch misst von Ihrem Hausstrom. Und dann brauchen Sie natürlich einen dynamischen Stromvertrag. Und wenn Sie den abgeschlossen haben, dann können Sie ja gucken trotzdem, ist gerade der Strom günstig, dann kann ich mein Elektroauto damit betanken.
Ach so, ja.
Also Sie müssen ja nicht unbedingt einen Speicher dazu haben. Mhm. Also oder Sie steuern die Wärmepumpe an, dass die jetzt den Pufferspeicher volllädt beispielsweise. Oder Sie nutzen irgendwelche stromintensiven Geräte, die Sie haben, Sauna oder dergleichen.
Trockner, Wäschetrockner.
Genau, solche Geschichten. Also nicht unbedingt, aber lohnen tut sich natürlich so ein Stromtarif, eher, wenn Sie einen hohen Stromverbrauch haben, also wenn Sie eine Wärmepumpe betreiben, wenn Sie ein Elektroauto fahren und einen hohen Stromverbrauch haben. Wenn Sie sowieso einen niedrigen Stromverbrauch haben, dann lohnt sich ein dynamischer Stromtarif eher nicht. Mhm. Genau, also das kann man an der Stelle schon so behaupten.
Aber wenn man jetzt einen Akku im Keller stehen hat, der sowieso da ist von der PV-Anlage und im Winter ist zum Beispiel jetzt mal nicht so viel Sonne da und er lädt sich nicht so ganz auf, aber es ist viel Windstrom da, dann könnte man mit dem dynamischen Stromtarif seinen Akku aufladen.
Genau, also aktuell ist das noch nicht so ganz möglich. Aber die Bundesnetzagentur hat schon einen Entwurf vorgelegt, dass das zukünftig machbar wird. Also sie könnten das schon machen, aber dann würden sie keine Einspeisevergütung mehr bekommen. Also das ist ja, die können momentan ja noch nicht messen, was wird eingespeist an erneuerbaren Strom und was wird an anderweitigen Strom oder wie nehmen sie das, sondern es wird ja bloß Entnahme und Zuführung gemessen. Also und zukünftig sollte dann auch gemessen werden, was kommt eben aus dem Netz, was produzieren sie selber. Und da gibt es eben einen Entwurf. Und solange das noch nicht in Kraft getreten ist, ist es aktuell noch nicht möglich, wenn Sie den Speicher mit Ihrer Photovoltaikanlage nutzen und eine Einspeisevergütung haben wollen. Aber das ist auch in der Mache sozusagen, also dauert hoffentlich nicht mehr lang und dann wird das auch möglich sein, den Speicher vollzuladen, wenn gerade günstiger Strom im Netz ist und Sie trotzdem die Einspeisevergütung nicht verlieren.
Dann lohnt sich so ein Speicher noch mehr.
Natürlich. Noch mehr, ja. Genau. Also ich werde manchmal gefragt, lohnt sich dann ein reiner Speicher ohne Photovoltaikanlage?
Sehr gute Frage, ja.
Genau. In der Regel würde ich eher noch nicht sagen, weil der kostet ja dementsprechend Geld. Man hat Speicherverluste und die Netzentgelte zahlen sie ja trotzdem immer, wie gesagt. Also die 16, 17 Cent die Kilowattstunde, die werden sie ja weiterhin, auch wenn es gerade günstig im Netz ist. Und dann dauert es natürlich sehr lange, bis sie das amortisiert oder ist fraglich, ob es überhaupt der Fall ist. Also ein reiner Speicher, das wird sich eher nicht lohnen.
Wo kann man sich informieren zu dynamischen Stromtarifen?
Zum einen auf unserer Webseite von der Verbraucherzentrale und dann eben auf den Vergleichsportalen, also die es so gibt. Und dann sollte man aber genau durchlesen, was die Vertragsbedingungen sind, weil die sehr, sehr kompliziert teilweise noch sind. In der Regel ist es aber so, dass sie keine langen Laufzeiten haben, also meistens ist es nur ein Monat. Und dann können Sie schon wieder sagen, ich innerhalb von 4 Wochen kündige ich wieder und will in einem festen Stromtarif, weil das bei mir doch nicht so klappt. Also Sie können es natürlich mal ausprobieren, aber Voraussetzung ist der Smart Meter. Wenn Sie den nicht haben, dann funktioniert es nicht.
Die PV-Anlagen auf dem eigenen Dach sind heute unser Thema. Gibt es eigentlich bei Neubauten in der Bundesrepublik Deutschland eine PV-Pflicht, also dass man eine draufbauen muss?
Also für Wohngebäude gibt es jetzt keine direkte Pflicht, genau. Auch in der Sanierung nicht, also in Bayern zumindest. Also es kann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt sein. Bei Nichtwohngebäuden, da ist es schon so, dass bei Neubauten Pflicht herrscht, was die Installation betrifft und auch eben geguckt werden muss, wenn das Dach saniert wird. Aber bei Wohngebäuden ist es eine sogenannte Sollverpflichtung. Und das muss uns nicht, also zwingend nicht machen. Genau.
Aber es ist natürlich sinnvoll.
Sinnvoll, auf jeden Fall, na klar.
Es ändert sich ja immer wieder was in der Gesetzgebung. Bei Reihenhäusern zum Beispiel, da hat es früher einen Mindestabstand gegeben für die Module aus Brandschutzgründen und der ist aber jetzt weggefallen.
Genau, ist auch wieder bayerisches Baurecht sozusagen, genau. Kann in den Bundesländern unterschiedlich geregelt sein, aber wir senden ja nur in Bayern, deswegen passt es soweit, genau. Also da ist es also so, bei der Reihenbebauung gab es einen Brandschutzabstand zur Brandwand, wenn quasi da das nächste Haus gekommen ist, genau, von 1,25 Meter. Und bei kleinen Häusern, wo nur eine oder zwei Wohnungen drin sind, da ist diese Abstandspflicht entfallen, weil die Gebäudetrennwand nicht mehr als Brandwand eingestuft wird. Und das heißt, man darf jetzt wirklich die Fläche komplett ausnutzen. Gebäudeklasse 1 und 2 nennt sich das, also bei Gebäuden mit bis zu zwei Wohnungen. Und bei Gebäuden mit mehr Wohnungen, da ist der Abstand auf 0,5 Meter reduziert worden. Genau, also kann man auch ein bisschen mehr jetzt ausschöpfen, hat sich viel getan auch.
Was sich dann mit Sicherheit bemerkbar macht in der Leistung.
Genau, also ein paar Quadratmeter mehr, die belegt werden können, macht durchaus was aus.
Wenn man jetzt eine PV-Anlage haben möchte, welchen Zeitaufwand muss man rechnen oder welchen Zeithorizont von der Planung bis zur Inbetriebnahme?
Naja gut, das hängt natürlich auch vom ausführenden Handwerker aus, wie der gerade ausgebucht ist. Gell?
Also, wie ob er Zeit hat.
Ja, genau, wie er Zeit hat. Ansonsten ist es planungstechnisch, wenn man sich da fachmännische Hilfe holt, relativ schnell passiert. Angebotserstellung des Handwerkers dauert natürlich ein bisschen. Ja. Sollte man natürlich schon 2-3 Angebote einholen. Aber Zeithorizont, ja, würde jetzt mal sagen, von der Planung bis zur Umsetzung, ja, ein halbes Jahr sowas vielleicht. Genau, dass man das doch irgendwo vernünftiger auf die Reihe bringt. Ginge schon auch schneller, wenn der Handwerker natürlich schneller
Zeit hat.
Genau.
Aber so, dass man es ungefähr mal ein bisschen einordnen kann. Wenn man jetzt im Herbst oder im Winter sich entscheidet, dass man sowas machen will, dann kann man es, sagen wir mal, im Hochsommer auf alle Fälle in Betrieb nehmen, in der Regel.
In der Regel, ja. Genau. Also im Winter kann man es natürlich nicht installieren, weil dann kann er auch nicht aufs Dach rauf. Ist schwierig, aber im Sommer ist durchaus möglich, dass die dann drauf ist, dementsprechend, genau.
Wie sinnvoll ist es, ich meine, das ist ja eigentlich immer sinnvoll, aber trotzdem sei die Frage gestellt, sich möglichst viele Angebote einzuholen?
Naja, es ist schon sinnvoll. Vor allem würde ich auch darauf achten, Anbieter aus der Region dann am besten anzufragen, weil wenn doch mal was ist mit der Anlage, kann der wieder schnell vorbeikommen und das doch richten, und man hat vielleicht auch schon Erfahrungswerte von Bekannten, die man hat, von Kollegen, die sagen können, die und die Firma, die hat ordentliche Arbeit geleistet. Es gibt ja immer wieder auch Firmen von weiter weg, die Angebote anbieten, sind natürlich etwas günstiger, aber wenn natürlich mal was ist, dann kann man es erstmal in der Warteschleife und dann dauert es, bis da jemand kommt.
Oder die Firma gibt es irgendwann gar nicht mehr.
Genau, also oder die Firma gibt es irgendwann gar nicht mehr. Also da würde ich schon eher auf eine Firma in der Region setzen, in der Hinsicht. Ja.
Mhm. Genau. Bei den Solarmodulen, da hat es vor einigen Jahren mal eine Knappheit gegeben. Sind die immer noch knapp oder ist die Versorgung wieder gut?
Nein, da gibt es aktuell sogar ein Überangebot. Also die Platten, die sind sehr, sehr günstig geworden. Wir haben auch erwartet, dass die Preise insgesamt dann von den Anlagen etwas fallen würden. Kann man aber aktuell, was die Angebote betrifft, nicht ganz feststellen. Also oftmals werden die Photovoltaik-Module auch nicht extra ausgewiesen als Position, sondern es gibt Pauschalangebote. Und was die Pauschalangebote betrifft, sind jetzt die Preise nicht wirklich gefallen. Also die Module sind sehr günstig.
Solange die Nachfrage da ist.
Solange die Nachfrage da ist oder die Handwerksbetriebe stark ausgelastet sind, fallen die Preise leider trotzdem nicht. Also es wird nicht so weitergegeben, wie es eigentlich sein könnte. Mhm. Genau.
Wir haben vorher ein bisschen gesprochen, während die Musik laufen ist, und ich habe so den Eindruck, die Energiewende ist Ihnen persönlich auch ein Anliegen.
Das ist richtig, ja.
Ein Herzensanliegen.
Ja, klar. Weil, wie gesagt, da wird ja auch viel, viel immer hitzig diskutiert und gibt es viele Fehlinformationen, und ich will halt damit aufräumen, und es ist halt wichtig, das weiter voranzubringen, und das ist mir schon ein persönliches Anliegen, ja klar.
Ja, es wird oft schlecht geredet. Also da gibt es schon, ja, viele Falschinformationen auch, die in Umlauf gebracht werden.
Und im Endeffekt ist es ja eine Chance. Es ist eine Chance, unabhängiger zu werden, auch von Ländern, die sehr fragwürdig sind, sage ich mal. Also wer hat denn das Öl und das Gas, der uns beliefert? Also ist natürlich immer schwierig, was die Politik betrifft. Wir müssen da einfach ein bisschen unabhängiger werden, auch unabhängiger, was Kostensteigerungen betrifft, für einen selber. Und dann natürlich auch, um die Klimaerwärmung irgendwo ein bisschen einzudämmen. Also ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt.
Mhm. Genau. Sagt Alexander Bär von der Verbraucherzentrale Bayern, Energieberater vom Beruf. Herr Bär, es war wieder hochinteressant, was Sie uns alles erzählt haben. Wir könnten mit Sicherheit nur eine Stunde reden, wenn wir noch mehr ins Detail gehen, aber dann wird es natürlich so technisch, dass ich dann nicht mehr verstehe und viele Hörer vielleicht auch nicht mehr.
Das ist richtig, ja.
Das war jetzt genau richtig. Vielen Dank. Der Tipp generell: bei der Verbraucherzentrale Bayern kann man sich melden, kann sich beraten lassen. Was kostet das ungefähr?
Also in der stationären Beratung vor Ort in den Beratungsstellen ist das kostenfrei. Genau, da muss man bloß unter der Hotline anrufen. Die finden es im Internet. Die weiß ich jetzt nicht auswendig. Genau.
Ja.
Aber da können Sie in der Beratungsstelle bei Ihnen vor Ort einen Termin buchen. Für eine Dreiviertelstunde ist kostenlos. Wenn wir zu Ihnen nach Hause kommen sollen, geht auch als Photovoltaikberatung natürlich. Kriegen Sie 2 Stunden Beratung, einen Bericht, wie sinnvoll ist die Photovoltaikanlage, sollte ich die am besten dimensionieren. Und das kostet Ihnen 40 Euro Eigenanteil.
Mhm. Genau. Gut, und wann kommt man da dran? Muss man da, wie viele Jahre muss man warten?
Wie viele Jahre? Also da müssen Sie anfragen, und je nach Region gibt es natürlich eine Wartezeit. Aktuell ist es aber so, dass die Anfrage nicht ganz so hoch ist. Also es geht wieder. Also es gab mal Zeiten, da hat man wirklich 4-5 Wochen warten müssen, bis da jemand kommt. Das ist vorbei. Also in der Regel 1-2 Wochen, dann kommt jemand vorbei. Aha. Genau, und kann sie da beraten und ihnen zumindest mal schon eine Richtung geben. Sie haben dann eine Grundlage auch mit dem Bericht, was ist denn sinnvoll. Und es ist halt auch nicht von einem Verkäufer gerechnet, sondern von einer unabhängigen Institution, von einem unabhängigen Berater, der für sie das Beste rausholen will.
Herzlichen Dank fürs Kommen.
Gerne.